redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter
und mit Holger Klein.
Neues aus dem Universum.
Schon wieder.
Ja, es halt, macht's so einfach irgendwie.
Was gibt's Neues aus dem Universum? Gestern oder vorgestern, je nachdem in welcher Zeitzone man sich befindet, ist eine Raumsonde bei Jupiter angekommen.
Juno.
Und das ist eine ziemlich coole Sache. Nicht, weil wer gestern Abend die Tagesthemen gesehen hat, wo tatsächlich behauptet wurde, dass jetzt die Raumsonde das erste Mal echte Aufnahmen von Jupiter gemacht hat.
Ui.
Ja, also alles, was ihr bis jetzt gemeint habt, von Jupiter zu sehen, das waren alles nur
gefälschte Aufnahmen,
falsche Aufnahmen. Von den
Artist Depiction. Ja,
von den Illuminaten und den Rosenkreuzern und dem Vatikan und wer auch immer da so zuständig ist. Das war alles nur gefälscht. Ab jetzt haben wir die ersten echten Aufnahmen. Nein, also die Raumsonde ist nicht deswegen dort und ist nicht deswegen so cool, weil man endlich mal wissen wollte, wie Jupiter aussieht. Das wissen wir schon sehr, sehr lange. Sondern weil wir das erste Mal wirklich nah an Jupiter dran sind und wirklich lange nahe an Jupiter dran sind.
Also was heißt lange?
Naja, es gab schon die Galileo-Sonde zum Beispiel war auch schon bei Jupiter, das war glaube ich in den 90ern. Und die ist da halt hauptsächlich rumgeflogen und hat die Monde untersucht von Jupiter. Mhm. Aber jetzt Juno ist wirklich, also die ist jetzt da hingeflogen, hat dann eben mit dem Manöver, das nach unserer Zeit gestern am 5. Juli um 5.18 Uhr in der Früh stattgefunden hat, eben so weit abgebremst, dass die Sonde in eine Umlaufbahn jetzt um Jupiter gekommen ist. Und zwar um eine Umlaufbahn, ist eine sehr, sehr langgestreckte Umlaufbahn, das heißt, die ist die meiste Zeit weit weg, taucht aber immer wieder ganz nah ran, bis auf 4000 Kilometer Distanz zu Jupiter. Und das ist schon für diesen Riesenplaneten wirklich, wirklich nahe.
Ja.
Und das ist gut so, dass es so ist, denn wir wissen über Jupiter noch nicht so viel. Also wir wissen natürlich jede Menge über Jupiter, aber wirklich ein paar fundamentale Dinge wissen wir noch nicht. Zum Beispiel, wie es innen drin aussieht und ob da innen drin überhaupt noch irgendwas ist.
Wie, es könnte sein, dass der innen hohl ist?
Nein, also so war es jetzt auch nicht gemeint.
Ach so.
Es geht um die Frage, das ist eine der Fragen, die nach den ganzen irgendwie schwarzen Löchern, Urknall, UFO-Alien-Fragen mir bevordringen, am häufigsten gestellt werden. Hat Jupiter eine feste Oberfläche oder anders gefragt, haben die irgendwo einen festen Kern? Die Frage ist, früher muss er mal einen festen Kern gehabt haben. Also dass Jupiter jetzt nicht so wie ein Stern aus einer Kollaps von einer Gaswolke entstanden ist, das ist ziemlich sicher, sondern dass Jupiter quasi sich, also Sterne entstehen, da ist eine große Gaswolke, die kollabiert und wird immer dichter. Mhm. Und die andere Art, wie was entstehen kann, ist halt von in die andere Richtung, dass du so Stück für Stück von einem kleinen zum Großen gehst, ja. Und das war bei Jupiter auch so. Also Jupiter hat angefangen als ganz normaler Metallgesteinsplanet, aus dem ganzen Krempel, der da früher war, hat sich zusammengeballt und war aber halt so schnell, so groß, dass er dann auch das ganze Gas, was früher noch da um die Sonne rum war, festhalten konnte und sich dann eben diese riesengroße Gasatmosphäre zugelegt hat. Und die, so früher war da auf jeden Fall mal irgendwas dazwischen. Ja, also innen drin, im Kern.
Ja.
Die Frage ist jetzt, ist das heute immer noch so? Und das ist das Problem. Denn es kann durchaus sein, dass ich habe da mal einen längeren Artikel geschrieben, den man vielleicht auch verlinken kann, vereinfacht gesagt ist, dass es kann sein, dass man erstmal sagt, der Jupiter ist wirklich groß, ja, wirklich groß, wirklich schwer. Ich glaube 1000 Mal schwerer als die Erde.
Ja.
Und den Durchmesser weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber er ist auf jeden Fall, ich bin als Himmelsmechaniker interessieren mich Größen ja nicht, sondern nur Massen. auf jeden Fall ist er verdammt groß. Und das Ding ist, also da ist innen drin ein enormer Druck, ja, und so ein enormer Druck und Temperaturen, dass dann diese ganzen Geschichten, die wir aus dem Alter kennen, irgendwie fest, flüssig, gasförmig, dass das dann alles schon ein bisschen verwischt ist, ja. Also dass da gibt es diesen kritischen Punkt, ja, wo halt irgendwie der Unterschied zwischen flüssig und gasförmig nicht mehr wirklich existiert, ja. Also das ist dann superkritisch, nennt man das dann. Und man geht davon aus, dass halt irgendwie so ungefähr so außen mal sind jede Menge Wolken, das ist klar, hauptsächlich Wasserstoff und Helium mit ein bisschen anderen, so ein bisschen Methan ist da glaube ich noch drin und Ammoniak und so andere Krempel halt. Und ungefähr 10.000 Kilometer unter der äußersten Wolkenschicht, da hat man diese Mischung aus gasförmig und flüssig. Also es ist halt, weil halt der kritische Punkt überschritten ist, geht es halt das gasförmige außen, das flüssige innen geht kontinuierlich ineinander über. Da gibt es keine Grenze, so halt quasi wie Ozean mit Wolken oben drüber, sondern es ist einfach so ein kontinuierlicher Übergang von gasförmig außen zu flüssig innen. Und ungefähr 10.000 Kilometer unter der äußersten Wolkenschicht, da hast du dann, vermuten wir, etwas wie metallischen Wasserstoff.
Ja.
Das klingt jetzt wie irgendwas aus Star Trek, dieses.
Genau.
was hatten die da? Irgendwie transparentes Aluminium oder irgendwie sowas, glaube ich. Nee, also das heißt jetzt nicht, dass da irgendwie Wasserstoff jetzt wie ein Metall wird, dass du da irgendwie draufhämmern kannst oder sowas, sondern nur, dass die Elektronen in den Hüllen der Wasserstoffatome durch den hohen Druck so verändert werden, dass der Wasserstoff elektrisch leitfähig wird.
Ah,
Metalle.
Okay.
Das nennt man metallischen Wasserstoff. Aha. Und das auch diese Schicht metallischen Wasserstoffs, die ist auch so ein paar 10.000 Kilometer dick, weiß man auch nicht so genau. Und was da drunter ist, das ist das, was man noch nicht genau weiß. Ja, also wie gesagt, da war halt mal irgendwie jede Menge Metall und Gestein drin.
Aber wenn das weg ist, wo ist denn das hin?
Ja, wenn es nicht weg ist, also das ist weg.
Also es ist jetzt nicht irgendwie rausgeflogen?
Nee, das nicht. Aber die Frage ist halt, ob dieser hohe Druck dann quasi da dafür gesorgt hat, dass man erstmal, selbst wenn da jetzt noch Gestein und Metall ist, ja, dann ist es sicherlich keine feste Oberfläche mit einem festen Kern. Es ist dann eher so stark komprimiert, dass du da so eine Art extrem dicke Flüssigkeit oder sowas hast. Es kann aber auch sein, dass eben dieses ganze Zeug, was früher mal diesen festen Kern ausgemacht hat, sich im Laufe der Zeit dann irgendwie in die oberen Schichten aufgestiegen ist und sich überall verteilt hat, ja.
Okay.
Das heißt, du hast da quasi dann wirklich nur noch jede Menge Wasserstoff in verschiedenen Aggregatzuständen und mit vergleichsweise kleinen Beimischungen der anderen chemischen Elemente, aus denen der Kern entstanden ist.
Mhm.
Sondern das wissen wir eben nicht, wie das.
Und das kann Juno rausfinden?
Das ist eines der Hauptaufgaben von Juno, herauszufinden, wie es im Inneren von Jupiter aussieht.
Wie macht Juno das?
Juno hat eine sehr, sehr große Sprengladung an Bord, die wird abgeworfen auf Jupiter, dann werden die äußersten Wolkenschichten zur Seite geblasen, bis man dann innen reingucken kann.
Ernsthaft?
Nee.
Also,
das wäre cool gewesen.
Ja, eben. Aber so groß,
Atombombe. Das wäre cool gewesen, wenn das so wäre. Nee, also die haben die haben ein Magnetometer dran, glaube ich. Magnetometer, so heißt das. Das Messinstrument, wo du halt wie Magnetfelder messen kannst. Und Magnetfelder, das Magnetfeld bei uns in der Erde wird ja auch durch das Erdinnere erzeugt. Also das, was da innen drin abgeht. Und die Juno wird auch über die Pole drüber fliegen. Also das erste Mal, das kann dann die Tagesschau wirklich berichten, das erste Mal werden wir die Pole von Jupiter wirklich sehen können. Das hat noch keine Raumsonde gesehen bis jetzt vernünftig. Juno wird eben auch über die Pole drüber fliegen, wird das Magnetfeld genau vermessen und kann dann eben aus dem Magnetfeld Rückschlüsse über das Innere ziehen, was da abgeht und dann auch natürlich, so wie unsere Satelliten, die auch das schwere Feld vermessen, indem sie ganz nah rundherum fliegen und dann je nachdem, wo über der Erdoberfläche sie stärker oder schwächer irgendwie angezogen werden, kannst du dann wieder auf Massenkonzentrationen im Inneren schließen und so weiter. Also die bleibt schon außen, die Sonde, guckt nicht direkt rein, aber halt über indirekte Methoden kann die halt da reingucken und dann wissen wir hoffentlich demnächst, aber wie halt so die Mission, ich weiß gar nicht, wie lange die macht irgendwie 20 Monate, glaube ich, ist es mal geplant, wird in den 20 Monaten 37 Mal um Jupiter rumfliegen und dann wissen wir hoffentlich schon mal mehr.
Und was wird's danach machen? Abstürzen?
Ja, also das ist normalerweise bei solchen Missionen immer das, was man macht. Wenn dann alles gemacht ist, was man machen kann.
Reinfliegen lassen und die letzten Daten noch mitnehmen.
Ganz genau, ja.
Ah, ja.
Das hat auch Galileo gemacht, also die Raumsonde, nicht der Physiker.
Ich habe noch was ganz Hübsches gefunden, und zwar hat die NASA einen Soundschnipsel veröffentlicht, und zwar von da, wo Juno die Grenze des Magnetfeldes von Jupiter durchflogen hat. Da haben sie halt aufgenommen, wie heißt das? Bowshock heißt das Ding, was vergleichbar wäre mit dem Durchbrechen der Schallmauer auf der Erde. Und zwar ist das der Moment, wo Juno im Grunde in die Magnetosphäre eintritt von Jupiter. Und das hört sich so an. Ich hab's extra rausgeschnitten, pass auf. Was ich irgendwie total cool finde, weil das ist halt ein anderer Planet, der diese Geräusche macht.
Ja, ja. Es gibt.
Ich finde das total cool. Also, ja.
Hast du das hübsche Werbevideo, den Trailer gesehen zur Juno-Mission?
Nee.
Den musst du dir angucken, der ist echt phänomenal. Also, das mit die NASA ist ja generell schon, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht, nicht unbedingt so dezent oder zurückhaltend. Die haut schon mal auf den Putz, wenn's sein muss. Und die haben hier einen Trailer gemacht, der ist, also da glaubst du, dass irgendwie das ist irgendwie, da kommt jetzt dann irgendwie 2 Stunden irgendwie Roland Emmerich hinterher. So dramatisch ist das. Also das heißt irgendwie, kann ich den auch mal verlinken. Also ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich den jetzt hier einschalte und vorspule, weil das lohnt wahrscheinlich von den Bildern auch cool ist. Aber das ist halt wirklich, also ja, Jupiter into the Unknown heißt das. Aha. Wo es dann irgendwie, ja, kann jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Ich meine, es ist angesichts der Mission kann man natürlich auch schon mal auf den Putz hauen, aber das ist fast schon ein bisschen zu viel. Also das ist wirklich, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also einerseits ist es cool, andererseits ist es wirklich, also so, das hat halt echt so diese Hollywood-Action-Blockbuster-Ästhetik total. Und ist halt, ich weiß nicht, ob es das Richtige für eine Weltraummission ist, aber vielleicht auch schon, ja. Also
jetzt. Ja, im Zweifelsfall fesselt es die Leute, und das ist ja immer ganz gut. Also vor allen Dingen die Leute, die sagen, oder die zumindest dazu tendieren zu sagen, das bringt ja alles nichts, was machen wir denn da und so, die kriegst du vielleicht mit ein paar spektakulären Bildern dann schon wieder auf deine Seite geholt, ne?
Genau, da wären wir auch schon beim nächsten Thema gleich. Oh. Hast du das Wissenschaftsbarometer mitbekommen?
Nee.
Das veröffentlicht Wissenschaft im Dialog, diese Wissenschaftskommunikationsorganisation. Ja. Die macht so eine, halt, glaube alle 2 Jahre so eine Umfrage halt über die Meinung der deutschen Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung. Und da ist dieses Wissenschaftsbarometer ist vor ein paar Tagen veröffentlicht worden. Und ja, es ist halt einerseits ist es nicht ganz so deprimierend, wie man sich denkt. Andererseits ist es wieder so, dass also für unseren Job ist es deprimierend, wie wir dann gleich sehen werden. Und dann hat man natürlich immer die Probleme, die man halt bei allen dieser Art von Umfragen hat. Aber können wir mal der Reihe nach durchgehen. Also die erste Frage, die gestellt wurde, war, wie groß ist im Allgemeinen Ihr Interesse an wissenschaftlichen Themen? Das ist jetzt deutlich unkonkret, aber trotzdem haben auf diese Frage es gab zur Auswahl immer die Antwortmöglichkeiten, also das Interesse ist sehr groß, eher groß, teils, eher gering und sehr gering.
Jo.
Und sehr groß und eher groß haben insgesamt 41% gesagt, was jetzt gar nicht mal so wenig ist, vor allem weil es 2014 noch 33% gesagt haben. Aha.
Ich hätte gedacht, das wäre jetzt irgendwie, aber gut, zu den hässlichen Zahlen kommen wir bestimmt.
Genau, also 43% haben gesagt, teils, also dem war es anscheinend vollkommen wurscht. Und 16%, bei denen war es gering oder sehr gering. Aha. Und dann haben sie noch gefragt, die Frage nach den Informationsquellen, ja, also wie oft informiert man sich dann in Fernsehsendungen über Wissenschaft und Forschung, in Zeitungen oder Magazinen, im Gespräch mit Freunden und Familien, bei Veranstaltungen, Vorträgen, Diskussionen oder, das ist dann für uns relevant, im Internet, was auch immer das dann genau heißt, über Wissenschaft und Forschung. Und hier war es wirklich so, da ist tatsächlich immer noch, also kann man machen, was man will, Fernsehen absolut Nummer 1. Ja? Also
Galileo.
Da gab es auch wieder so gab die Möglichkeiten, wie oft informiert man sich, oft, manchmal, selten, nie. Oft im Fernsehen informieren sich 33%, manchmal im Fernsehen 34%. Also zusammen diese 67%, die sich hauptsächlich im Fernsehen informieren, das ist der absolute Spitzenreiter. Ja. Klassische Printmagazine, ja, sind in dem Fall 24% und 34%, also immer noch 54%. Im Gespräch sind auch nochmal über, na, das sind auch noch über 50%. Vorträge, Veranstaltungen, das ist wirklich das Schlusslicht. Das sind nur 17%, die das nehmen. Aha. 55% überhaupt nicht, nie tatsächlich, gehen zu Veranstaltungen, Vorträgen und Diskussionen über Wissenschaft und Forschung. Und das Internet, das ignorieren 54% als Informationsquelle. Ja, also die nutzen das selten oder nie. Das heißt, da ist wirklich eben, Fernsehen ist immer noch, was im Fernsehen nicht kommt, findet nicht statt. Und selbst wenn du dir das Internet anschaust, das wurde nochmal aufgeschlüsselt, über welche der Wege informieren sie sich im Internet über Wissenschaft und Forschung. 82% nutzen die Homepages oder Mediatheken von Nachrichtensendern, Zeitungen, Magazinen, Fernsehsendern. Also die schauen sich quasi das, was im Fernsehen war, schauen die sich halt im Internet an.
Das kann man aber bisher quasi, klingt das alles doch ganz gut, ne?
Ich, ja, was heißt, ich es kommt dann, was dann wirklich schlecht ist, kommt dann, aber ich meine, ich finde es halt okay. Irgendwie, wenn du dann anschaust, es gab dann noch eben bei den Internet-Informationsquellen gab es noch eben YouTube, die Homepages von Universitäten und so weiter und soziale Netzwerke und Blogs, ja. Und bei den Blogs zum Beispiel, wenn das was jetzt mich betrifft, weil ich schreibe im Internet ein Wissenschaftsblog, das ist quasi das, was ich mache, da sind eben 66% informieren sich nicht in Blogs, ja. Also selbst in der Nische Internet, wo, wie gesagt, 54% des Internets sowieso komplett schon mal ignorieren und die anderen halt da nur manchmal reingucken, selbst von denen, die ins Internet dann reinschauen, um sich über Wissenschaft zu informieren, sind es nur ein Drittel der Leute, die dann auch Internetblogs lesen. Also das heißt, mit einem Wissenschaftsblog ist man quasi in einer Nische in der Nische.
Ja.
Was halt, ja.
Ist ein bisschen schade, aber
ist halt Podcasts genauso. Die tauchen ja nicht mal auf in der Umfrage, ja. Aber das ist halt, deshalb wäre die Frage, liegt das jetzt an der Realität oder kann man die Schuld zumindest noch irgendwie auf die Umfrage schieben? Weil es natürlich wieder so eine Umfrage war, die war zwar von der Altersstruktur her repräsentativ, aber das heißt halt dann auch, zumindest wenn das wirklich so war, was ich mal da durchaus davon ausgehe, dass die Hälfte, das sind 1006 Leute befragt worden und fast die Hälfte, also knapp 500, waren über 50 Jahre alt.
Aha.
Und natürlich waren es wieder nur Leute, die auf dem Festnetz erreichbar waren. Also ist halt die Frage, ob das dann, ob man das jetzt wirklich die Realität widerspiegelt oder nicht, aber zumindest ist halt wieder mal klar, dass die Leute, die wie wir uns halt irgendwie hauptsächlich irgendwo im Internet aufhalten, wir leben halt in einer riesengroßen Filterblase und für die Großteil der Menschen geht das, was im Internet passiert, halt komplett an ihnen vorbei.
Ja, deckt sich aber absolut mit meiner Alltagserfahrung.
Ja, genau. Ja, also dann jetzt kommen wir mal zu den anderen Fragen, wo es dann ein bisschen deprimierender wird. Da wurde abgefragt, das Vertrauen in Wissenschaft und den Nutzen der Wissenschaft. Da war die Frage, die Aussage war, der man dann entweder zustimmen oder ablehnen sollte oder nicht zustimmen sollte. Die Aussage war, die Menschen vertrauen zu sehr der Wissenschaft und nicht genug ihren Gefühlen und dem Glauben.
Ach je.
Ja, und diese Aussage stimmen, ist es gerade wieder voll und ganz zu, eher zu und ist mir wurscht und eher nicht zu und gar nicht zu. Und voll und ganz oder zumindest eher zu, also generell mal zustimmend zu dieser Aussage sind 38%. Und
das
10% sind unentschieden. Dann gibt's mal die zweite Frage, wenn eine neue Technologie unbekannte Risiken birgt, sollte die Entwicklung dieser Technologie gestoppt werden, auch wenn ein Nutzen erwartet wird. Und das sagen immerhin, wenn wir kurz rechnen, 33% stimmen dem zu.
Die Frage ist aber doch Unsinn, weil Risiken sind ja immer unbekannt. Also
ja, vor allem es gibt auch keine Technologie ohne Risiken. Das sind die Leute, die sagen, ja, wenn da nur der geringste irgendwas passiert, besteht, der geringste Zweifel besteht, dann muss das sofort gestoppt werden. Aber wie gesagt, dann können wir kollektiv Suizid begehen, weil irgendwie alles, was man macht, birgt ein Risiko in sich. Aber ein bisschen optimistisch ist die letzte Frage dann gewesen. Alles in allem schadet die Wissenschaft mehr, als sie nutzt. Da haben nur 10% zugestimmt.
Na, immerhin.
Und dann haben sie auch das nach einzelnen Themen abgefragt. Ja, also die Frage war, wie sehr vertrauen Sie den Aussagen von Wissenschaftlern zu den folgenden Themen? Und das erste Thema war erneuerbare Energien.
Ja.
Bei erneuerbaren Energien haben nur 15% kein Vertrauen in die Arbeit der Wissenschaft.
Oh, da hätte ich gedacht, das wäre größer.
Ja, nee, es ist wirklich so 15% Vertrauen denen voll und ganz, 38% Vertrauen denen so. Und wie Misstrauen eher und Misstrauen sehr zusammen sind 15%. Also sie haben kein Vertrauen. Das nächste war Aussagen zur Entstehung des Universums.
Ja.
Das ist sind 17%, die da kein Vertrauen in die Kosmologie haben.
Okay.
Dann kommt der Klimawandel.
Ui, jetzt wird's.
Ja, es kommt darauf an, welche Erwartungshaltung man da reingeht. 28% vertrauen der Wissenschaft nicht.
Da würde ich dann gerne auch mal fragen, warum nicht?
Ja, also ist die Frage, ob viel oder wenig ist. Ich habe da gestern was drüber geschrieben und bin mir nicht klar.
Ich finde, dass ein Viertel der Leute sehr viel ist.
Natürlich ist es viel, aber angesichts dessen, was man da wirklich so, wenn man so wahrscheinlich ist es wieder die Filterblase, in der man lebt, wo man dann wirklich das Gefühl hat, dass dann irgendwie diese ganzen AfD und sonstigen Heinis und so weiter, dass da wirklich nur
Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich auch mal so die Presseberichterstattung zum Thema anguckt, da werden ja dann auch immer irgendwelche komischen, obskuren, arbeitslosen Thüringer zitiert, die so tun, als hätten sie ein Forschungsinstitut, das in der Lage ist, zu belegen, dass der Klimawandel nicht stattfindet oder so. Ne?
Ja. Aber wir sind noch nicht am Tiefpunkt angekommen.
Okay.
Das letzte Thema war die grüne Gentechnik.
Oh, ja.
Hier vertrauen voll und ganz, ganze 3%.
Oh Gott.
14% Vertrauen, jetzt ungefähr, und eben ablehnend oder misstrauisch gegenüber den Wissenschaftlern sind bei der grünen Gentechnik 56%.
Da haben die Hysteriekampagnen ja gut funktioniert, ne?
Ja, ja. Hab ja letztes Mal gesehen, es war wieder hier diese Geschichte, was doch nicht mehr ging, von den Nobelpreisträgern, die da wieder irgendwie so ein Ding rausgeschickt haben.
Nobelpreisträger für die grüne Gentechnik, genau.
Ja, und wo dann gegen den Unsinn von Greenpeace halt. Ja. Aber ja, kennst du, ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen, eben die Geschichte von Martin Moder da, auch Science-Blogger und Mikrobiologe, der mal irgendwie fürs Fernsehen interviewt worden ist und dann sein Beitrag nicht gesendet wurde, weil, wie ihm dann nicht gesagt wurde, nicht kritisch genug, sondern nicht genügend ablehnen. Also nicht mal, es war nicht mal nicht kritisch, sondern hat einfach nicht genug geschimpft auf die Gentechnik, ja.
Das ist echt albern. Ja, aber das ist halt wieder so ein Presseproblem, ne? Also da sitzen halt Journalisten, die Ausbildung von Journalisten ist ja in der Regel so, dass du irgendwas studiert hast, irgendwas, scheißegal was, und danach noch irgendwie eine Journalistenschule oder ein Volontariat gemacht hast, und dich dann für befähigt hältst, Dinge zu beurteilen.
Was ja auch nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. Ich
finde es halt problematisch, weil du ja immer, guck mal, du sitzt da, du bist Literaturwissenschaftler, hast gelernt, wie man Journalismus betreibt. Das heißt aber noch lange nicht, dass du wirklich in der Lage bist zu beurteilen, ist das gut oder ist das schlecht, was dieser Wissenschaftler mir hier gerade präsentiert.
Ja, das stimmt schon, aber andererseits, ich meine, du musst ja auch nicht irgendwie Nationalspieler gewesen sein, um Sportreporter zu sein. Oder
das
irgendwie,
ist richtig.
Aber normalerweise, wenn du weißt, wie Journalismus funktioniert, dann musst du jetzt nicht unbedingt Ahnung von Gentechnik haben, sondern du musst halt einfach, wenn der das sagt, dann musst du dir halt irgendwie noch ein paar andere Quellen suchen, noch ein paar andere Experten und so weiter. Genau. Und das ist halt der Job eines Journalisten.
Du musst halt auch in der Lage sein, Experten Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Und das gelingt vielen Journalisten eben nicht, sondern die sehen dann halt wieder, wie beim Klimawandel, da ist ein Typ, der sagt, das stimmt alles nicht, den nehmen wir jetzt mal und tun so, als wäre das die andere Seite, weil du musst ja auch immer die andere Seite hören. Ja. Was natürlich, wenn es um Fakten geht, völliger Unsinn ist.
Ja, das ist halt schlechter Journalismus, aber ich wollte sagen, dass das jetzt nicht irgendwie jeder Journalist ist irgendwie Gentechniker sein muss, nur um da vernünftig drüber schreiben zu können, das wollte ich
nicht. Nee, aber wenn ich alleine in den Redaktionen gucke, in denen ich so unterwegs war, die waren alle gegen Gentechnik, weil das ist ja alles ganz böse und wenn du dann sagst, gibt überhaupt keinen Beleg dafür, dann kommt Monsanto als Argument.
Ja, Monsanto ist sowieso, es ist so.
Monsanto ist immer der letzte Strohmann, nach dem die Leute greifen. Begreifen dabei dann wiederum gar nicht, dass sie zwei unterschiedliche Dinge gerade besprechen. Weil Monsanto ist sicherlich ein Problem, aber Gentechnik ist davon erstmal unabhängig.
Und selbst wenn Monsanto irgendwie von Satan persönlich angeführt wird und irgendwie das personifizierte Böse auf der ganzen Welt ist, dann wäre es ja noch umso wichtiger, dass wir uns irgendwie, dass wir eben die Gentechnik eben tatsächlich im auf Universitäten und so weiter untersuchen. Ich meine, das ist ja gerade, wenn du anschaust, was da irgendwie bestimmte Parteien oder Organisationen, Kriegen und so weiter fordern, die fordern ja auch, dass teilweise es an den Universitäten nicht mehr gefördert und geforscht werden dürft. Und wenn das nicht mehr stattfindet, ja, wer macht das dann? Dann macht's halt die Firmen, Monsanto, die machen das sowieso. Und wenn wir da irgendwie doch irgendeine Kontrolle drüber haben wollen, über die Informationen oder auch die Verbreitung, dann muss das eben weiterhin auch eine staatliche Aufgabe sein und an den staatlichen Forschungsorganisationen stattfinden. Ja. Und selbst wenn man Monsanto für so wahnsinnig böse hält, müsste man eigentlich fordern, dass eben viel mehr Geld in die Gentechnikforschung an Universitäten gesteckt wird.
Um dem was entgegenzusetzen zu haben, genau.
Ja. Aber das heißt immer nur, das Böse muss weg.
Ja, genau. Und das sehe ich halt leider Gottes bei vielen Kollegen und Kolleginnen, dass die da einfach sich von ihrem Gefühl treiben lassen. Ja. Ich würde auch jetzt einfach mal behaupten, dass 50% der Kollegen in den Redaktionen, in denen ich bisher gearbeitet habe, der Homöopathie aufgeschlossen gegenüberstehen.
Ja.
Das sind auch solche Sachen. Das sind halt alles so, ne, gut ausgebildet, gut verdienend, keine richtigen Probleme. Und dann kommst du halt ganz schnell dahin, wo du Sinn von Unsinn nicht mehr unterscheidest. Das ist echt ein bisschen problematisch. Naja.
Ja, ich habe noch ein paar Fragen, also Statistik hätte ich noch. Es wurde gefragt, welchen Forschungsbereich finden Sie persönlich für die Zukunft am wichtigsten? Da gab es zur Auswahl Gesundheit und Ernährung, Klima und Energie, innere Sicherheit, ich weiß, ob bei innerer Sicherheit groß forschen muss, aber okay.
Oh, keine Ahnung.
Kommunikation und Digitalisierung, Mobilität oder kombiniert keinen davon, weiß nicht, keine Angabe. Aha. Also ich fand das ein bisschen doof, aber Gesundheit, Klimasicherheit, Kommunikation, Mobilität, ja, das sind schon relevante Themen, aber mir wären da durchaus noch mehr eingefallen, was man da abfragen könnte. Und dass halt dann hier bei dieser Auswahl dann mit 42% die Gesundheit ganz vorne steht, klar, das ist jetzt wenig überraschend, weil Das interessiert halt immer alle Gesundheit.
Ja, klar,
mich hätte interessiert, wie es dann aussieht, bitte, wenn der Zusammenhang, weil das ist halt alles komplett angewandte Forschung, ja, also mich hätte interessiert, wie dann die Einstellung zur Grundlagenforschung aussieht. Wie da, weil die ist ja nicht minder wichtig. Ja, ohne Grundlagenforschung kommt da nichts Neues raus.
Wobei das dann mit viel Wohlwollen ist Grundlagenforschung in der Medizin ja auch Gesundheit.
Ja, aber das ist halt das wird halt meistens mit viel Wohlwollen. Ja, aber die meisten werden das nicht damit in Verbindung bringen, dass irgendwie da Grundlagenforschung stattfindet. Genauso wie bei Klima oder bei Kommunikation muss der wie Grundlagenforschung machen und sowas. Ja, dann gab es noch irgendwie, die habe ich jetzt ja nicht mehr im Detail beschrieben, aber es gab irgendwie ob die Frage war, ob die Wissenschaft die Zukunft positiv beeinflussen wird. Das waren immerhin 20%, die das glauben, und 8%, die denken, dass die Wissenschaft alles schlechter macht.
Das sind die Kreationisten. Ne?
Und was ich auch noch interessant fand, also es gab dann noch, irgendwo gab es noch eine Frage, die habe ich da jetzt, glaube ich, gar nicht mehr aufgeschlüsselt. Oh ja, doch, also hier habe ich das, ja. Es gab 38% der Menschen finden, dass sich die Wissenschaftler zu wenig bemühen, die Öffentlichkeit über die Forschung zu informieren.
Ja, richtig.
54%, das fand ich interessant, 54% meinen, dass der Einfluss der Wissenschaft auf die Politik zu gering ist.
Ja.
Also die Mehrheit der Bevölkerung denkt, dass die Wissenschaft einen größeren Einfluss auf die Politik haben sollte.
Ja.
Was ich interessant fand.
Gar nicht dumm.
Und auch fast 50%, 49% denken, dass wenn Budget gekürzt werden soll, dann sollten dabei die Ausgaben für die Wissenschaft nicht reduziert werden.
Wow.
Das sind auch, fand ich auch überraschend, dass das ja jemand die Hälfte der Leute sagt.
Das finde ich aber schon mal nicht schlecht, dass ich hätte gedacht, dass da eine viel geringere Akzeptanz ist.
Und dann wurden am Schluss, gab es noch zwei Fragen speziell zum Flüchtlingsthema.
Ja.
Da wurden gefragt, ob wissenschaftliche Erkenntnisse, und dann wurde nochmal extra angegeben, was das für wissenschaftliche Erkenntnisse sind beim Flüchtlingsthema, nämlich zum Beispiel statistische Daten über die Altersstruktur der Flüchtlinge oder wissenschaftliche Einschätzungen zur Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt. Also wie viele Leute denken, dass diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Berichterstattung nicht ausreichend berücksichtigt wurden?
Aha.
Das waren 73%.
Wow.
Und 67% denken, dass man die Wissenschaftler zu dem Thema in den Medien nicht ausreichend zu Wort kommen hat lassen.
Auch gut. Das heißt, die Leute merken, dass alles eigentlich immer viel zu verkürzt dargestellt ist.
Ja, zumindest im Rahmen dieser Umfrage. Ja. Also ich kann nur noch darauf verlinken, da gibt es dann noch irgendwie noch mehr Statistiken und noch irgendwie 120 Seiten mit ganzen Detailfragen und so weiter. Also da kann man sich dann schon, wer da Interesse hat, durcharbeiten.
Apropos Fragen, die Bergische Universität in Wuppertal sucht dringend, schreiben sie, Teilnehmer für eine Forschungsarbeit. Und zwar machen die eine Studie, den Zusammenhang zwischen dem Glauben an Verschwörungstheorien, visueller Vorstellungskraft und Ambiguitätstoleranz im Zusammenhang mit politischen, gesellschaftlichen Themen betrachtet.
Was ist denn eine Ambiguität?
Ambiguitätstoleranz ist, beschreibt, wie stark du in der Lage bist, widersprüchliche Informationen über eine Sache zu ertragen.
Wie äußert sich das, wenn man sie nicht ertragen kann?
Naja, dann wirst du halt Verschwörungstheoretiker.
Ach so, okay, gut.
Also ne, so Widersprüchlichkeiten und so. Also einfach, dass die Welt ist halt sehr komplex und voller Widersprüche. Bist du in der Lage, das zu ertragen oder nicht? Das Problem ist, was heißt Problem, aber die ist halt online, so ein Online-Fragebogen, verlinken wir dann auch. Dauert halt eine halbe Stunde, das Ding auszufüllen.
Mhm.
Das ist ja oft sowas, wo Leute dann die Lust verlieren.
Das stimmt, ja. Also wenn das dann irgendwie fängt man dann an und dann...
Genau, und denkst du irgendwie so, ach Gott, ey, jetzt reicht's mir auch, klick weg. Hast du übrigens mitgekriegt, dass das Arecibo eventuell geschlossen wird?
Ja, aber das läuft, geht eh schon länger rum, glaube ich. Ich meine, die Anlage ist ja auch schon ziemlich alt dort und ja, ist halt so, wenn halt irgendwo...
Was war denn das? Was war das denn für ein Geräusch?
Keine Ahnung, vielleicht hat irgendwo ein Handy irgendwo rumliegt, das auf irgendein Dings vibriert oder sowas.
Der Geier. Ja. Und zwar die National Science Foundation, die haben seit 6 Jahren keine Budgeterhöhung mehr und müssen halt trotzdem Teleskope betreiben, neue Teleskope bauen und Wissenschaftler bezahlen.
Ja.
Und machen sich jetzt halt Gedanken darum, wie sie ihr Budget irgendwie glattgezogen kriegen und suchen gerade Leute, die sich eventuell an Arecibo beteiligen wollen und scheinen keine zu finden, was ich ein bisschen schade finde. Also weil, ist ja ein tolles Teleskop.
Ja, das auf jeden Fall, aber das ist halt das Problem. Wenn halt irgendwie kein Geld da ist, dann.
Ja, kannst auch keins ausgeben.
Geld wäre schon da im Prinzip, aber wenn halt kein, wenn man es nicht ausgeben will, weil ja. Da könnte man schon, bis halt irgendwie einmal zwei Raketen weniger abschießen, dann können sie schon wieder irgendwie 3 Jahre lang, wahrscheinlich irgendwie oder 10 Jahre lang, dass das die Sternwarte
beschreiben. Wahrscheinlich eher 10 Jahre. Warte mal, ja. Was kostet das Ding? Das ist gar nicht so teuer. Ich glaube knapp 10 Millionen im Jahr.
Ja, und ich glaube irgendwie, ich habe es immer in einem meiner Bücher, aber das mal irgendwo geschrieben, dass halt irgendwie eine so eine Patriot-Rakete oder sowas, das, die kostet auch schon ein paar Millionen oder sowas. Also da kannst du wirklich, da wird jede Menge Geld wirklich verpulvert.
Ja, 12 Millionen, 13 Millionen kostet es im Jahr ungefähr.
Ja, das ist jetzt, wäre eigentlich nicht so tragisch.
Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Naja.
Apropos abschießen, weil wenn du schon gerade wenn du schon gerade irgendwie bei der Suche bist, dann muss ich auch nochmal hier probieren, eines meiner Probleme zu lösen.
Ja.
Nämlich, ich bin auf der Suche nach Asteroidenwitzen.
Asteroidenwitze.
Nee, also ich bin ja bei den Science Busters, gibt's ja immer diesen naturwissenschaftlichen Witz. Das ist immer so ein Fixpunkt quasi am Ende der Show oder am Anfang, je nachdem, erzählt immer einer einen naturwissenschaftlichen Witz. Also ich nehme an, die Spezies dieser Art von Witz wird dir bekannt sein oder auch nicht. Das sind halt so Witze, die sind halt, Erwin Schrödinger fährt im Auto und wird von der Polizei angehalten. Ja. Die Polizisten durchsuchen seinen Kofferraum und fragen, wissen Sie, dass Sie eine tote Katze im Kofferraum haben? Der Schrödinger, ja, der jetzt weiß ich's, danke.
Ja, genau.
Aber das ist natürlich
der. Der Schrödinger hat es am besten ausgedrückt, als er sagte, ja, nee.
Genau. Und da gibt es ja doch unbedingt andere. Also die Mathematikerwitze sind immer am lustigsten. Die kürzesten Mathematikerwitz kennst du aber schon, oder?
Weiß nicht. Verstehe ich den?
Das ist ja, das sei Epsilon kleiner Null.
Verstehe ich nicht.
Ja, das ist eigentlich der Standard bei diesen Witzen, ja. Also das ist auch irgendwie so, wir bei den Salzbass, das wird auch immer die Qualität des Witzes wird auch immer dadurch klassifiziert, dass also wenn das Publikum wirklich applaudiert und lacht, dann war es war's kein guter Witz, weil dann haben ihn zu viel verstanden. Also da muss wirklich irgendwie, das Publikum muss quasi so perplex davor sitzen, dann war es ein wirklich guter wissenschaftlicher Witz.
Könntest du mir denn sei Epsilon kleiner Null erklären?
Könnte ich schon erklären, aber wie gesagt, erklärte Witze sind immer nicht so lustig, aber ich erkläre es dir gerne.
Das ist
so gut wie allen mathematischen Disziplinen brauchst du immer irgendwie so, machst du nämlich Sätze, musst du dann irgendwie beweisen. Und meistens oder sehr oft geht es darum, dass du irgendwelche Größen hast, kleine Größen, die irgendwann gegen Null gehen. Ja, also du fängst mit irgendwas an, was dann immer kleiner schrumpft und zeigst dann so, dass es halt dann auch für den Fall unendlich kleiner und unendlich großer Größen geht. Und das machst du, indem du meistens eine Variable definierst, die dann per Konvention meistens Epsilon heißt und sagst dann halt irgendwie, ja, also egal welchen Wert jetzt dieses Epsilon hat, Epsilon ist klein und egal welchen Wert dieses Epsilon hat, ich kann das Epsilon halt beliebig klein machen und dann folgt daraus dieses und jenes. Und dieser Beweis dieser Art wird halt im Allgemeinen immer eingeleitet mit sei Epsilon größer 0, also das Epsilon ist kleiner als irgendeine gewisse Grenze, aber größer als 0. Mit einem negativen Epsilon, sei Epsilon kleiner 0, funktioniert das halt nicht.
Nee, dann funktioniert es immer.
Also für Mathematiker ist das wirklich, für Mathematiker ist auch nicht mal lustig, gut, weil die den auch schon alle kennen, weil das wirklich ein uralter Witz ist. Das ist irgendwie so, den hätten quasi, wenn das jetzt auf die normale Witzszene übertragen, wäre es sowas, was Phipps Asmussen vor 20 Jahren schon erzählt hätte.
Ungefähr. Alles klar, verstehe. Okay, naja.
Ja, und wie gesagt, also da wir das jetzt bei den Science Busters ja wahnsinnig gerne über Asteroiden rede, weil die halt wirklich cool sind.
Ja.
Hätte ich halt wirklich gerne mal einen Asteroidenwitz gehabt, aber irgendwie, es gibt halt wirklich keine vernünftigen Asteroidenwitze. Also, ich hab da irgendwie, es gibt halt ein paar so Wortspielwitze auf Englisch, die halt auf Deutsch nicht funktionieren. Aha. Und ansonsten.
Also kommt ein Asteroid zum Arzt oder sowas?
Nee, ich weiß nicht, kommt ein Asteroid, ein Meteor, ein Meteorit in eine Bar.
Ja.
Und dann? Also wie gesagt, ich weiß es nicht, was da passiert. Nicht. Aber ich sag, falls ich habe da jetzt schon meinen Blog rumgefragt und so weiter, da war jetzt nicht so, es war halt meistens ein bisschen so doch eher so ja ziemlich konstruierte Geschichten, die halt jetzt nicht unbedingt so witzig waren. Also das Beste ist noch der Witz, der irgendwie den es auch schon auf Englisch gibt, irgendwie wie verhindert Jupiter, dass er seine Hosen verliert mit einem Asteroidengürtel. Aber das war schon fast das Beste.
Das ist ja so ein bisschen wie Häschenwitze.
Ja, so ungefähr. Also falls irgendjemand von euch
Standard-Hasenwitze.
Also ich habe das veröffentlicht, den Artikel zum Internationalen Asteroidentag, der am 30. Juni war. Und ich habe sogar einen Preis ausgeschrieben. Ja, also wir haben ja wirklich für einen wirklich wunderbaren Asteroidenwitz gibt es das tolle Asteroiden-T-Shirt, was ich immer anhab. Auch sogar das Original-T-Shirt, was ich im Original, in der Original-Fernsehsendung anhab, wo die Asteroiden vorkommen. Das mit den Dinosauriern, die Rache üben an den Asteroiden. Ich habe Asteroidenbücher noch, falls das jemand haben will, noch andere Asteroiden-T-Shirts. Also ich bin bereit, einiges für den guten Asteroidenwitz springen zu lassen, wenn mir einer, also schreibt ihn in die Kommentare oder schickt ihn mir per E-Mail oder sonst irgendwas.
Ich bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt.
Ja, also ich habe bis jetzt habe ich noch nicht wirklich was gefunden, was wirklich so auf einer so lustige Geschichte oder sowas schon, aber nicht ist, was ist so der klassische Witz, den man irgendwie so irgendwie Geschichte, Pointe, Applaus oder halt kein Applaus in dem Fall, den man so auf einer Bühne erzählen kann, der war noch nicht so drunter.
Kommen wir zu etwas, das ich auch nicht verstehe, aber das irgendwie total cool klingt. Welche Wissenschaftler waren das denn? Ich glaube, es waren schottische Wissenschaftler haben festgestellt, dass was haben die denn eigentlich festgestellt? Also sie haben gefunden birnenförmige Nuklei, also birnenförmige Atomkerne, kann das sein?
Das kann Nukleus, schon sein.
Nukleus, ja. Ist der Atomkern, ne? Atomic Nucleus,
ja.
Ist der Atomkern. Und was sie gefunden haben, sind birnenförmige Atomkerne. Bisher war es wohl so, dass sie nur drei, wie nennt man denn das? Drei Formen kannten, nämlich rund, dann rund, oval und wie ein Rugbyball.
Okay. Irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben sie halt birnenförmige gefunden und leiten daraus ab, dass diese Atomkerne eine eindeutige zeitliche Richtung vorgeben würden.
Aha.
Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ich kann nur wiedergeben, was ich da gelesen habe. Das wiederum würde bedeuten, dass wir nicht in der Zeit zurückreisen können, weil die Materie die Zeit vorgibt und die geht nach vorne.
Die haben zu viel Whisky gesoffen.
Ich habe keine Ahnung.
Scheiß ausgedacht. Nee, also
ich hab wirklich keine Ahnung. Und sagen, dass sie möglicherweise darüber irgendwann mal in der Lage sein könnten, Antimaterie zu erklären. Und dass vielleicht das Standardmodell nochmal überdacht werden müsste.
Ja.
Mehr, also wir können das gerne diskutieren, ich werde dem nichts hinzufügen zu können.
Nee, also
nichts
jetzt ohne, ich kenne jetzt, ich weiß jetzt nicht, wovon da die Rede ist. Also kann ich da jetzt auch nichts Konkretes dazu sagen, außer meiner Vermutung, dass die zu viel besorgt gesoffen haben. Dass halt irgendwie Atomkerne jetzt nicht irgendwie einfach irgendwelche runden Kugeln sind und so, das war ja schon klar. Sondern dass du da halt irgendwie, je nachdem, wie halt da die Protonen und die Neutronen, da kann auch nicht irgendwie beliebig zusammenhängen, weil du dann ja auch die ganzen, die starke Kernkraft und so weiter wirkt und darum zerfallen gewisse Elemente ja auch und werden radioaktiv und zerfallen, wenn da zu viele Protonen oder zu viele Neutronen drin sind. Und dass eben auch, dass der Kern quasi auf eine gewisse Struktur hat und so, es gibt dieses, das ist das Thema, für das die zweite Frau den Physiknobelpreis bekommen hat. Ja, also die eine der beiden Frauen mit dem Physiknobelpreis, die immer niemand kennt, kennt immer nur jeder die erste Frau. Und Marie Curie. Und die zweite Frau habe ich tatsächlich auch schon mal erzählt und hast du wahrscheinlich wieder vergessen, wie sie heißt.
Ja.
Ja. Wie gesagt, es gibt zwei Frauen, die den Physiknobelpreis gehabt haben, was an sich schon eine Schande ist, dass es nur zwei Frauen gibt. Ja. Eine war eben Marie Curie und die andere war Maria Göppert-Meyer. Die hat kam aus Deutschland und ist dann irgendwann in den USA gelebt und was ja auch wieder vertrieben worden ist, wie es halt so oft war zu der Zeit. Und die hat das Schalenmodell des Atomkerns entwickelt. Also das war quasi einer der ersten, die sich überlegt hat, wie halt so ein Atomkern strukturiert sein kann. Und dass es da eben nicht jede Struktur möglich ist, das war schon länger bekannt. Aber wie man jetzt genau aus einer gewissen Form des Atomkerns auf so Dinge wie Zeitpfeil und Entropie schließen soll.
Also ich behaupte nicht, dass... Um irgendwas mit C-Symmetrie und CP-Symmetrie und
CP-Symmetrie.
Am CERN haben sie einen asymmetrischen birnenförmigen Nukleus des Radium-224-Isotops gefunden.
Das ist ja schick.
Und waren irritiert, weil das zum ersten Mal gezeigt hat, dass so ein Nukleus, also ein Atomkern, am einen Ende mehr Masse haben kann als am anderen Ende.
Okay. Okay, also das dann geht's. Ich meine, was halt bei dieser ganzen Teilchenphysik wirklich immer die meisten Theorien und Gesetzen zugrunde liegt, sind dann immer irgendwelche Symmetriebeobachtungen. Ja? Also diese Symmetrien, dass halt irgendwie, dass du halt jetzt irgendwie keine Rolle spielt, ob ich jetzt das Ding irgendwie von der Seite betrachte oder von der anderen Seite betrachte oder hier die Ladung ändere und das Ding im Kreis drehe und so weiter. Also diese ganzen Symmetrien, das ist schon ein wirklich wichtiges Thema. Also da hat auch irgendwie Emmy Noether mit ihrem Noether-Theorem wirklich gezeigt, dass eben diese ganzen Erhaltungssätze, Energieerhaltung und so weiter aus Symmetrien folgen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet hier in Podcast. Mhm. Und also diese Symmetrien sind schon wirklich wichtig und vor allem die Symmetrieverletzungen dann. Ja, also die Symmetrieverletzungen sind dann, die man auf die es ankommt. Also da hat, das ist zum Beispiel, wo wir das Higgs-Feld her haben, weil irgendwo im frühen Universum auch irgendwie irgendeine Symmetrie verletzt worden ist und so weiter. Ja. Und diese CP-Geschichte, das ist Charge Parity, glaube ich, steht es dafür, dass das sagt eigentlich die CP-Symmetrie, ich glaube, ich schaue, wie ich das im Kopf jetzt noch hinkriege, dass du halt, wenn du gleichzeitig die Ladung und die räumliche Orientierung änderst, also wenn du quasi ein Teilchen nimmst, das quasi spiegelst und die Ladung änderst, dann ist es wieder so wie vorher. Also dann funktioniert alles so wie vorher. Das ist, glaube ich, die CP-Symmetrie. Und die haben wir mal, es ist dann irgendwie, da gab es, glaube ich, auch Nobelpreise dafür, es ist irgendwie nachgewiesen, dass unter bestimmten Umständen diese CP-Symmetrie verletzt ist. Und das ist eben auch eins der Dinge, die hängt dann eben irgendwie mit der Frage zusammen, warum es eben so viel mehr Materie als Antimaterie gibt, was wir immer noch nicht wissen. Warum das so ist, weil es eigentlich auch, das sollte auch symmetrisch sein, es sollte gleich viel Materie und Antimaterie geben, tut es aber nicht. Und der Grund dafür, vermutet man eben auch irgendeine Symmetrieverletzung und diese CP-Geschichte spielt da irgendwo mit rein. Aber da kann ich, wenn man jetzt einen Atomkern gefunden hat, der eben auch, wo eben auch irgendwie eine Art Symmetrie verletzt ist und der hat eben irgendwie die Masse ungleich verteilt ist, dann kann es durchaus sein, dass das dann Auswirkungen auf fundamentalere Theorien hat, aber da kenne ich mich jetzt echt zu wenig aus, um da jetzt ohne Kenntnis dessen, was da jetzt wirklich passiert ist, mehr drüber sagen zu können.
Ja, ich ja sowieso. Also ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil vielleicht ist das ja interessant für Leute, die verstehen, was ich da eben vor mich hingestammelt habe. Ich habe noch was wesentlich einfacher zu verstehen ist. Hast du mitgekriegt, dass sie am CERN das Tor zur Hölle aufgestoßen haben?
Ja, aber das ist ja schon ein paar Jahre her.
Nee, jetzt gerade erst. Am 24. Juni haben sie das Tor zur Hölle aufgestoßen, weil da war irgendwie über Genf war Gewitter. Mhm. Ja? Und ein Fotograf hat ein sehr geiles Foto von einer Gewitterwolke gemacht, in der Blitze hin und her schießen. Mhm. Cool. Und die Verschwörungsdeppen sind jetzt dabei zu sagen, ja, das läge daran, dass CERN da irgendwas gemacht hätte und irgendein Tor aufgestoßen hätte.
Ja, aber gut, diese Geschichten, CERN macht irgendwie das Tor zur Hölle auf oder das Sternentor oder sonst irgendwas. Ich meine, die gibt's ja schon seit
Ja, aber jetzt haben wir ein Foto davon. Ja? Dummerweise hat sich dann rausgestellt, das Experiment, auf das die Verschwörungshandeln sich beziehen, hat CERN eine Woche vorher gemacht. Tja. Also ja, irgendwie ein neues, ja.
Gut, wenn wir schon bei der Hölle sind, dann können wir auch gleich über Angst und Furcht sprechen oder Furcht und Schrecken. Furcht und Schrecken, glaube ich.
Furcht und Angst.
Nee, Furcht und Schrecken.
Okay. Shock and Awe.
Ja, Phobos und Deimos.
Oh, okay.
Ich glaube, Phobos müsste dann die Angst oder Furcht sein, wenn ich mich richtig erinnere, und oder Phobie.
Das sind aber doch auch Monde, ne?
Genau, und Deimos ist Schrecken. Ich glaube gar nicht, wie es gehört. Also das heißt, Phobos und Deimos sind ja die beiden Monde vom Mars. Und da gab es jetzt auch neue interessante Ergebnisse, über die ich in meinem Blog nichts geschrieben habe, weil das wieder mal irgendwie Forschung ist, die nicht frei ist. Deswegen kann ich jetzt hier wieder nur die Medienberichte wiedergeben und nicht das, was wirklich da in den Journals geschrieben ist. Das Ding ist, dass die Marsmonde sind ja extrem winzig. Ja? Das sind wirklich nur so kleine, paar Kilometer große Dingerchen, die da rumkreisen. Und man ging eigentlich auch eben aufgrund dieser Form und aufgrund der geringen Größe davon aus, bis jetzt immer, das war so der Stand der Forschung eigentlich, dass das eingefangene Asteroiden sind, was jetzt nicht so unwahrscheinlich ist. Ich meine, der Mars ist gleich direkt neben dem Asteroidengürtel. Wir wissen, dass sich die Bahnen von den Asteroiden im Asteroidengürtel durch Kollisionen immer wieder mal so ändern, dass eben welche davon die Marsbahn kreuzen, dass die werden dann zu den erdnahen Asteroiden und so weiter. Also dass das eben Asteroiden in die Nähe vom Mars kommen, das ist etwas, was ständig passiert. Und da kann es durchaus sein, vor allem wenn es eben kleinere Dinge sind, dass sie dann auch eingefangen werden. Vor allem, weil auch der Mars eine bisschen geringere Masse hat, da ist es leichter, was einzufangen. So. Also das ist jetzt nicht unplausibel und das hat eben bis jetzt immer war halt so das, was man dachte. Und jetzt gab es eben eine Arbeit von belgischen Wissenschaftlern oder zumindest von einem Belgier, der ganz vorne auf dem Paper steht und ein Haufen anderer Leute. Nämlich Pascal Rosenberg von der Königlichen Sternwarte in Belgien. Und die haben jetzt gesagt, es ist mit dieser Einfangtheorie allerdings, das Einzige, was man nicht so gut erklären konnte, war, warum die Bahnen jetzt fast kreisförmig sind und genau in der Äquatorebene des Planeten liegen. Weil wenn die von irgendwoher eingefangen sind, wäre es wahrscheinlicher, dass die Bahnen irgendwie ein bisschen geneigt sind, ein bisschen exzentrisch sind. Aber sie haben gesagt, was wäre, wenn beim Mars das Gleiche passiert ist wie bei der Erde? Ja, weil unser Erdmond ist ja entstanden durch eine große Kollision.
Ja.
Als vor 4,5 Milliarden Jahren ein Ding, so groß wie der Mars, auf die Erde gekracht ist, ist jede Menge Krempel von der Erde ins Weltall geschleudert worden, hat so eine Scheibe rund um die Erde gebildet. Aus der Scheibe, die Teilchen haben sich zusammengefügt, haben immer den Mond gemacht und dann war der Mond da, vereinfacht gesagt. Und die haben jetzt überlegt, okay, was wäre, wenn das beim Mars passiert ist? Auch in der Frühzeit. Das Problem ist, das hat man natürlich auch schon mal früher sich überlegt, ob das so sein kann. Das Ding war nur, dass eben man immer davon ausgegangen ist, dass wenn sowas ist, dann hast du eben eine Scheibe mit Krempel und der ganze Krempel fügt sich irgendwann zu einem großen Ding zusammen. Ja, also dann, wenn das so wäre, dann müsste eigentlich um den Mars ein relativ großer Mond kreisen und nicht zwei so kleine Dingerchen.
Jo.
Und die Frage war eben, wenn das eine Kollision gab, warum ist dann da kein großer Mond? Und die beiden haben jetzt, die Leute haben halt jetzt irgendwie Simulationen gemacht am Computer, um zu schauen, wie das jetzt funktionieren kann. Und die haben jetzt, also zumindest die Kurzfassung des Szenarios lautet eben, dass da eben ein Ding eingeschlagen hat, ungefähr 2000 Kilometer groß, was jetzt schon ein ordentlicher Brocken ist, also es ist so Pluto-Größe ungefähr, ist da eingeschlagen. Dabei ist dieses Borealis-Krater entstanden. Ja, also im Prinzip die ganze Nordhälfte vom Mars, die ja eigentlich ein großer Krater ist. Und Unmengen Zeugs ins All geschleudert worden. Und auch dann haben sich tatsächlich zuerst mal ein großer Mond gebildet. Und dann eben weiter außen, wo nicht mehr so viel Material war in der Scheibe, halt ein paar kleinere Monde. Also es war im Prinzip das, was auch bei der Erde passiert ist. Aber dann war es eben unterschiedlich, weil die Erde, als sie jung war, sehr schnell rotiert ist. Der Mars aber nicht, also auf jeden Fall langsamer als die Erde. Und dann müssen wir jetzt die ganzen Gezeitengeschichten nochmal wieder berücksichtigen, was sehr kompliziert ist. Aber im Wesentlichen sorgt halt die Gezeitenkraft zwischen Erde und Mond dafür, dass die Erde sich immer langsamer dreht und der Mond dafür wegen der Drehimpulsenthaltung nach außen wandert. Die Details sind kompliziert, aber das ist das Resultat.
Genau.
Ja, aber beim Mars, weil der Mars eben sich langsamer dreht, ist es andersrum. Ja? Das heißt, da ist dieser große Mond immer näher an den Planeten gewandert und schließlich draufgefallen. Ja? Das heißt, der große Mond war weg. Und auch die kleineren Monde weiter draußen, die sind auch irgendwann immer näher gekommen, draufgefallen, waren weg.
Müssten dann jetzt die anderen, die restlichen, nicht auch irgendwann drauffallen?
Ja, tun sie auch.
Ah, okay.
Zumindest nur Deimos, das ist der äußerste, der ist stabil. Aber Phobos, der weiß man tatsächlich, nähert sich in jedes Jahr 2 Zentimeter dem Mars. Und in so 20 Millionen Jahren ungefähr ist er weg. Also der schlägt nicht ein, der ist halt so klein, der wird vorher zerrissen durch die Gezeitenkräfte. Das heißt, der löst sich dann einfach auf. Also das ist jetzt zumindest cool. Ist halt, wie es halt wirklich ist, werden wir noch rausfinden. Also wir hatten ja leider die eine Mission, die direkt die zu Phobos fliegen sollte und auf Phobos landen sollte. Die hat sie leider nicht geschafft. Die Phobos, fand ich schon jetzt so wunderbaren Namen gehabt. Das war so eine russisch-europäische Kooperation, Phobos Grund. Und Grund heißt halt irgendwie auf Russisch oder sowas, glaube ich, heißt ja wirklich Boden. Ja, die besetzt heißt quasi die Mission Phobos. Super. Boden. Ja,
sehr gut.
Mal über Phobos laden
warum wollte. Hat sie es nicht geschafft?
Ist Steuerung kaputt, ist mehr, ins Meer gefallen.
Ach so, beim Start schon?
Ja.
Ach, schade.
Ja, und also die wäre halt wirklich auf Phobos gelandet und dann hätten wir halt da wesentlich mehr rausgefunden. Aber früher oder später werden wir da schon mal hinfliegen, weil halt spätestens, wenn tatsächlich mal irgendjemand Seriöses kommt und eine bemannte Mission zum Mars machen will, dann ist es halt wirklich ideal, wenn du mal zuerst irgendwie auf Phobos oder Deimos landest, weil dann da hast du halt ohne die Probleme mit der Gravitationskraft mit Starten und Landen, kannst du halt da auf so einem kleinen Mündchen landen, hast mal so eine Basis, wo du halt irgendwie in Ruhe gucken kannst, wo es sich lohnt, auf dem Mars zu landen, wo du halt dann auch ein bisschen Material, das kannst irgendwie Wasser und so Zeugs abbauen. Also die Marsmonde wären eigentlich der ideale Ausgangspunkt für alle weiteren Aktivitäten am Mars. Also früher oder später werden wir da schon noch Sonden hinschicken und dann werden wir vermutlich besser wissen, was mit Mars und seinen Monden passiert ist oder nicht.
Ich habe was Hübsches gefunden und zwar geht es da ums funktionelle MRT.
Ist alles falsch, oder?
Ist alles falsch, ja. Genau. Magnetresonanztomographie. Die Überschrift lautet Massenmessungen massenweise fragwürdig. und zwar haben ein paar schwedische und britische Wissenschaftler festgestellt, dass in bis zu 70% der Messungen, der MRT-Messungen falsch positive Ergebnisse geliefert wurden, was an der Software liegt, die die Bilder aufbereitet, die diese MRTs schießen. Was sie sagen ist jetzt, die Probleme könnten etwa 40.000 wissenschaftliche Veröffentlichungen betreffen, in denen MRTs zum Einsatz gekommen sind. Was haben sie denn gemacht? Warte mal, wie viel haben sie? Messung 499, ich gucke gerade, ob ich die Zahlen noch finde in dem Artikel. Nee, finde ich gerade nicht. Egal. Sie haben also sehr viele falsch positive Messungen gefunden. Und in dem Artikel wird dann ganz am Ende nochmal gesagt, dass das MRT sowieso ein bisschen fragwürdig sei, weil damit würdest du ja Hirnaktivität messen. Und es hat schon mal geklappt. Genau. Sogar bei einem toten Lachs hatten Forscher einmal Hirnaktivität ja, nachgewiesen.
Da gab es mal den Nobelpreis, glaube ich, dafür, oder?
Keine Ahnung, aber das finde ich ziemlich cool. Also ja, das heißt, MRT ist kaputt. Sie haben aber gleich mitgeliefert, und das könnte natürlich auch sein, dass es einfach nur PR für ihre Software ist. Sie haben gleich mitgeliefert neue Algorithmen, die ja diesen Rechenfehler auszugleichen vermögen.
Ich möchte nicht wissen, wer das mal ursprünglich programmiert hat. Der hat sich wahrscheinlich jetzt auch irgendwo abgesetzt auf eine einsame Insel oder sowas.
Und nach Phobos. Der sitzt jetzt auf Phobos und guckt blöd.
Vermutlich.
Aber krass, oder stell dir mal vor, was macht man dann? Was passiert denn, wenn diese 40.000 Arbeiten tatsächlich falsch sind und die Schlussfolgerungen daraus falsch sind?
Tja.
Das überhaupt
sich freuen, dass man kein Mediziner ist.
Das stimmt, aber das überhaupt nachzuvollziehen und was dann wieder für Arbeiten darauf möglicherweise aufbauen und was wir für Erkenntnisse glauben zu haben, die wir dann doch nicht haben und so. Das stelle ich mir total krass vor.
Ich gehe davon aus, dass wir das einfach ignorieren. Das ist, glaube ich, meine Vermutung. Tun einfach so, als hätte es nicht stattgefunden. Also es wird eine neue Forschung geben.
Wenn du jetzt neu forschst, also den neuen Algorithmus rechnen lässt, passt der dann möglicherweise ja nicht mehr zu den Vorhersagen, die du getroffen hast, aufgrund der alten falschen Berechnungen.
Ja, natürlich, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie, das ist halt so, wenn das wirklich so ist, dass wirklich diese weiß ich, 20 Jahre Forschung oder was das war, wenn du alles komplett jetzt irgendwie in die Tonne schmeißen kannst. Also ich glaube, das ist wieder so ein großes Problem, dass man das irgendwie, dass da jetzt, du kannst das so richtig aufarbeiten, glaube ich, du bräuchtest irgendwie eine riesen Kommission und so weiter, die sich da hinsetzt und der Reihe nach irgendwie alles rot einkringelt, was jetzt irgendwie Unsinn ist und dann irgendwie quasi so verteilt, wer jetzt mir was neu zu erforschen hat. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie handelbar ist, das Ganze. Ja. Also dass wir werden halt einfach jetzt irgendwie, wir werden einfach weiterforschen und hoffen, dass irgendwie von dem ganzen Krempel davor nicht allzu viel wirklich falsch war.
Ja.
Und wenn man halt immer draufkommt, okay, die neuen Daten stimmen mit den alten nicht zusammen, dann kann man einfach sagen, okay, früher war scheiße, jetzt stimmt's. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie eine koordinierte Aufarbeitung stattfinden wird, das kann ich mir nicht vorstellen.
Außer in neuen Doktorarbeiten, die sich genau damit dann beschäftigen.
Da
muss man noch nicht mal die Wohnung verlassen, sondern einfach nur neu rechnen.
Das stimmt. Ja. Ich habe noch eine Weltraumgeschichte.
Oh.
Ja, fast eine. Wir waren schon bei so vielen Absturz- und Kollisionsgeschichten heute. Da kann man noch eine kurze Meldung dazu geben. Nämlich ist jetzt bekannt gegeben worden, wann die Mission der Raumsonde Rosetta endgültig enden wird.
Aha.
Also Rosetta, wer es aus welchen Gründen auch immer nicht mitbekommen hat, war die Mission, die zum Kometen Churyumov-Gerasimenko geflogen ist.
Ich wollte gerade sagen, da hat man so viel drüber geredet und gelesen und gehört, dass man das Ding sogar aussprechen kann. Churyumov-Gerasimenko.
Ja, ist auch nicht so schwer, weil die haben sich
doch
alle angestellt. Nur weil der irgendwie, das Russen kann man nicht aussprechen. Also,
genau, der Russ.
Also wie gesagt, das Ding da ist halt irgendwie 2014, ist das Ding da, ist die angekommen, dann im September ist sie, also dann ist sie irgendwie im November war das, ist dann irgendwie sogar ein Teil drauf gelandet und so weiter, also viele, gab jede Menge super Daten, super Ergebnisse und irgendwann ist halt die Mission zu Ende, vor allem, weil dann jetzt also die Raumsonde mit Komet ist jetzt schon einmal, also die hat den weit außen getroffen, die Raumsonde, ist mit dem Kometen einmal um die Sonne rumgeflogen und fliegt jetzt, also das war glaube ich letztes Jahr im Sommer, wo sie da angekommen sind, um so einen nächsten Punkt, und jetzt fliegen sie halt wieder zurück, da wo er herkommt, weit, weit weg, wo es dann irgendwann immer kälter, immer dunkler wird und irgendwann reicht die Sonnenenergie nicht mehr, dass die Raumsonde irgendwas Vernünftiges machen kann. Und das hat man sich überlegt, was man eben am Schluss macht mit der Raumsonde. Man könnte dann einfach irgendwie rumfliegen lassen, was relativ langweilig ist. Und was man tatsächlich macht, ist eben wie bei Jupiter, man probiert halt die Raumsonde Rosetta, also die ganze Sonde jetzt diesmal, wirklich auf dem Kometen irgendwie hinzubringen. Zu landen. Was jetzt in dem Fall, wenn die Gravitationskraft auf dem Kometen ist sehr gering, weil der halt vergleichsweise eine kleine Masse hat. Das heißt, man kann da schon, die wird da jetzt nicht irgendwie so wie im Hollywood-Film da irgendwie mit einem riesen Krach da drauf crashen, sondern halt, wie lange, es kommt halt darauf an, wenn die ist halt nicht dafür gebaut, Rosetta jetzt irgendwie gezielt zu landen. Kommt halt darauf an, wie die jetzt aufsetzt, wie dann die Solarpaneele liegen, ob das irgendwie schief liegt oder ob man da noch irgendwas machen kann. Aber es kann gut sein. Und dann hat man nämlich die wirklich gute Kamera von Rosetta, die dann da quasi direkt auf den Kometen klebt, und dann kann man noch ein paar wirklich gute Bilder zum Schluss machen.
Vorausgesetzt, das Ding landet nicht auf seiner Kamera.
Wie gesagt, das kann man halt irgendwie, probieren kann man es ja in dem Fall. Also deshalb ist da, wenn man es nicht probiert, passiert auch nichts. Dann hat man halt nichts und so. Wenn es nicht klappt, hat man auch nichts, aber es stellt eine Chance, dass es klappt. Und darum macht man es eben. Und das wird jetzt eben, festgelegt worden, das wird am 30. September passieren.
Wird man dabei zugucken können?
Ja, muss ich ja, ne? Nehme an, dass es da sicherlich irgendein Event gibt, wo man da irgendwie was machen wird bei der ESA. Gehe ich mal davon aus, dass die irgendwas machen werden. Zudem haben sie jetzt immer noch so solche Events gemacht. Denke ich schon.
Zurück auf die Erde.
Ja.
Deutsche, Schweizer und holländische Wissenschaftler haben festgestellt, wie drückt man es aus, warum in bestimmten Regionen verstärkt Solarpaneele auf Häuser gebaut werden, obwohl die Sonneneinstrahlung da gar nicht so gut ist. Und dafür aber in Regionen, in denen die Sonneneinstrahlung es eigentlich begünstigen würde, Solarpaneele aufs Dach zu bauen, nicht so viele drauf gebaut werden.
Irgendeine obskure Förderung wahrscheinlich.
Noch viel besser. Menschen bauen sich Solarpaneele aufs Dach, weil mein Nachbar auch eins hat.
Aha, okay.
Das ist so, weißt du, so wie, ah, der hat einen Mercedes, dann kaufe ich mir jetzt auch einen Mercedes. Also die haben sich angeguckt, wie kann man die Förderung von Solarpaneelen irgendwie verbessern. Also das ist ja im Moment so eine Gießkannenförderung, jeder kriegt das Gleiche. Und haben halt geguckt, haben gesagt, ja, da scheint nicht so viel Sonne, aber die haben alle Solarpaneele auf dem Dach, weil sie so gefördert kriegen. Da hinten scheint viel Sonne, aber die haben keine. Und haben halt festgestellt, dass die, warte mal, wo war denn die Zahl? Genau, die Anzahl der neu installierten Panels ist in Gemeinden mit existierenden Panels um 50% höher als in vergleichbaren Gemeinden ohne Panels. Und das liegt tatsächlich daran, dass diese Dinger da sind. Das ist halt wahrscheinlich jetzt nicht dieser Neid-Effekt, du gönnst deinem Nachbarn das dicke Auto nicht, sondern eher so ein, ach Mensch, stimmt, das könnte man ja auch mal machen. Also einfach so ein Nudging-Effekt.
Das heißt, wenn du das irgendwie fördern willst, dann musst du mir rausgucken, wer in dem Dorf ist irgendwie wen halten alle für das große Arschloch? Und dem schenkst du ein paar Solarpaneele fürs Dach und dann denkst du, ach, wenn der Arschloch hat, dann brauche ich das auch. Dann hast du das ganze Dorf mit Solarpaneelen voll.
Ja, und also was sie eigentlich machen wollten, ist halt ein anderes Förderinstrumentarium sich ausdenken, um zu sagen, okay, vielleicht fördern wir in den Regionen, in denen wenig Sonne ist, nicht so stark wie in Regionen, in denen viel Sonne ist, und befördern es damit, dass halt mehr Strom pro Quadratmeter produziert wird. Also das war die eigentliche Idee dahinter.
Wo ist denn am meisten Sonne?
Das schätze mal unten so um Bodensee rum, oder? Die haben ja immer so super Wetter da.
Ich weiß nicht, ich war jetzt gerade eine Woche am Bodensee bei der Nobelpreisträgerkonferenz in Lindau.
Und wie war das Wetter?
Ja, es war meistens sonnig, aber hat schon auch geregnet zwischendurch. Also
ich weiß, in der Lausitz ist immer schönes Wetter. Also das finde ich, also da bin ich immer ein bisschen neidisch, weil die kriegen immer das schlechte Wetter als Letzte.
Das stimmt, ich glaube, irgendwie Dresden. Ist Dresden nicht irgendwie die wärmste Stadt Deutschlands?
Oh, weiß ich gar nicht. Lass das mal nicht die Pegidas hören, die haben was dagegen. Irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe noch mehr aus den Sozialwissenschaften, soll ich?
Bitte, bitte. Solange kein MRI drin vorkommt.
Kein was?
Kein MRI.
MRI?
MRI, was alles, das, was falsch ist.
Ach so, MRT.
MRT, das heißt, ist das Gleiche?
Ist das das Gleiche? Ich weiß es nicht. Eventuell ist es sogar dasselbe. Ja. Wie dem auch sei, wer hätte das gedacht? Positive Erwartungen stärken unsere Immunabwehr. Okay. Das ist eine, das ist so eine Binsenweisheit eigentlich. Forscher haben das jetzt mal untersucht. Und zwar waren es israelische Wissenschaftler, die festgestellt haben, dass tatsächlich gute Grundstimmung, also gute Laune, das Immunsystem stärker aktiviert als eine neutrale oder eine schlechte Laune. Und das Ganze haben sie im Mausmodell gemacht, haben der Maus eine genetische Bauanleitung für einen bestimmten Rezeptor eingeschleust, und zwar ins Mittelhirn, und zwar mitten ins Belohnungszentrum.
So, ja, lang,
haben dann sich eine Designerdroge ausgedacht, die genau diesen Rezeptor andockt, haben der Maus also per Spritze gute Laune gemacht, was ich irgendwie schon mal ganz cool fände. Also sowas hätte ich eigentlich auch gerne.
Na, ich fände es wieder viel cooler, wenn die sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte beim Mäuse bespaßen. Irgendwie die Wissenschaft irgendwie so, weiß nicht, so rumhüpfen, Lieder singen oder keine Ahnung,
was für eine Maus für den Tag machen. Ja. Das Problem ist, man hätte messen können, ob die Maus gute Laune hat oder nicht, aber hätte dazu ein MRT gebraucht. Naja, jedenfalls haben sie dann, also haben der Maus gute Laune gespritzt, und haben sich 24 Stunden später das Immunsystem angeguckt und das Immunsystem der Kontrollmäuse auch, und haben geringe, aber signifikante, sagen sie, Unterschiede gefunden. So, und haben da jetzt eine Möglichkeit oder ein mögliches Einfallstor, um zu gucken, warum der Placebo-Effekt funktioniert, also was der Placebo-Effekt, was der für biochemische Auswirkungen hat oder Zusammenhänge hat. Fand ich auch ganz nett.
Ich habe heute, das ist jetzt wieder keine wissenschaftliche Quelle, das war die irgendwie vermischte Seite von der Ostthüringer Zeitung. Da stand, heute ist ja nämlich irgendwie internationaler Tag des Küssens oder des Kusses.
Oh, ah.
Ja, ja. Stand, also keine Ahnung, wer das bekannt gibt oder organisiert, auf jeden Fall ist es. Und steht halt, das ist halt ein Thema, was dann noch in allen Zeitungen steht, was halt cool klingt. Und da stand irgendwie auch drin, ohne Quelle, ohne Zitat, ohne irgendwas, dass das halt irgendwie ihr Küssen auch irgendwie das Immunsystem stärkt.
Das ist auch so eine Binsenweisheit. Ich habe aber auch noch nie eine Arbeit darüber gelesen.
Ja, wird vermutlich geben irgendwo. Also ja. Vermutlich gibt es sogar einen Fachbegriff für Kussforscher, wette ich jetzt mal.
Wundern würde es mich nicht, ja.
Genau.
Also wer sich fragt, kann ich mal die Schattenredaktion recherchieren und in den Kommentaren.
Also heute übrigens, weil das wäre das irgendwie nachvollziehbar, heute ist übrigens der 6. Juli. Also der 6. Juli ist der internationale Tag des Kusses.
Huiuiui. Also
geht das Mikro küssen?
Bitte nicht. Schade. Das macht immer so komische Geräusche. Deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, Jugendliche, die viel Nestwärme abgekriegt haben, also viel elterliche Wärme und Unterstützung, engagieren sich im jungen Erwachsenenalter seltener bürgerschaftlich als die Altersgenossen, die weniger Zuwendung erhalten haben.
Was ist jetzt gerade bürgerschaftliches Engagement?
Ist das naja, spezielles? Ehrenamt, in der Kirche mitarbeiten, soziale Projekte, Petitionen verfassen, haben geguckt, sich an politischen Debatten und Demonstrationen beteiligen.
Also einfach gesellschaftlich, wie das jetzt genannt. Ich dachte, ich habe da gerade mit dem Wort bürgerschaftlich irgendwie gerade nichts anfangen können.
Achso, da geht es dann, lassen wir den sozialen Projekten, Petitionen, da geht es dann wahrscheinlich dann tatsächlich darum, die Gesellschaft zu verändern und nicht nur an der Gesellschaft zu wirken. Ja, genau, darum geht es hier. Zitat: Solche Aktivitäten sind für das Funktionieren einer jeden Demokratie wichtig, selbst wenn es im Inhalt des Engagements von Land zu Land Unterschiede gibt. Angeguckt haben sie sich dafür, war übrigens die Uni Jena beteiligt dran, angeguckt haben sie sich dafür 1500 finnische Schülerinnen und Schüler zwischen 16 und 18 Jahren zum Beginn und zwischen 25 und 27 Jahren am Ende der Befragung, haben auch noch eine deutsche Stichprobe gemacht. Die Ergebnisse sahen da ähnlich aus. Von daher maßen sie sich an, das Ganze auf andere Länder auch zu übertragen. Fazit: Wer seine Kinder schlägt, macht gute Demokraten. Man muss die Demokratie in die Jugendlichen hineinbläuen. Habe ich jetzt daraus abgeleitet und werde auch nachher mal rausgehen und Ohrfeigen verteilen. Wie alt bist du? 17. Klatsch! Das war jetzt fürs Vaterland. Genau.
Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt das wirklich richtige Fazit ist, was man daraus ziehen kann. Aber ja, manche Teenager könnten es vertragen, ja.
Schlussfolgerung der Psychologen, die das gemacht haben, ist, und ich zitiere auch, eine nach üblichen Maßstäben gute Erziehung alleine, ohne ausdrückliche Befürwortung zivilgesellschaftlicher Werte in der Familie, ohne ausdrückliche Befürwortung zivilgesellschaftlicher Werte in der Familie, reiche nicht aus, um eine am Gemeinwesen engagierte Generation junger Erwachsener aufwachsen zu lassen.
Also ich möchte
das würde mich jetzt nicht wundern, ne? Also wir hatten ja jetzt gerade dieses Brexit-Ding und diese Diskussion, warum gehen die jungen Leute eigentlich alle nicht zur Wahl? Ja, ne? Weil die Helikoptereltern hatten, die den ganzen Tag Zucker in den Arsch geblasen gekriegt haben, da ist das gesellschaftliche Engagement in den Bach runter.
Also ich möchte es mir als anekdotische Evidenz.
Natürlich, welche sonst?
Ja, kurz anmerken. Also meine Eltern haben mich weder geschlagen oder sonst irgendwie schlecht behandelt, noch haben sie mich irgendwie verzogen oder irgendwie mich behütet oder so. Und ich bin trotzdem in meiner Jugend, war ich irgendwie politisch engagiert und war in diversen irgendwie Schülervertretungen und Jugendgemeinderat und all so ein Krempel. Also weil ich das jetzt anders erlebt habe, ist diese ganze Studie schlecht.
Ja, klar.
Ja.
Ist auch immer so, also genau. Ist auch falsifiziert. Zack, bumm, ja. Falsifiziert.
So geht's.
Aber darf ich trotzdem, ja? Darf ich trotzdem 17-jährige Ohrfeigen geben?
Da kann ich jetzt irgendwie keinen Kommentar dazu abgeben.
Ich hätte jetzt noch eine letzte Meldung. Ich weiß nicht, hast du noch was über?
Ich hab noch zwei Meldungen.
Ja, dann mach doch mal dann.
Wir hätten jetzt noch einmal schöne Auswahl. Wir hätten Märchen oder Klimawandel.
Ist das nicht dasselbe? Mach doch mal Klimawandel.
Da geht's jetzt um Wissenschaftler aus Tirol. Ja, ja. Die haben Tropfsteinhöhlen in China untersucht, in der Sanbao-Höhle in China. Und Tropfsteine sind ja Steine, die entstehen, wenn Wasser tropft. Ja, und das Wasser, was da tropft, ist Wasser, das aus den diversen Niederschlägen kommt. Ja, also was irgendwie regnet, das sickert dann immer durch und tropft und dann gibt es Tropfsteine. Das heißt, wenn man diese Tropfsteine untersucht, kannst du rausfinden, wie der Niederschlag in der Vergangenheit war. Mhm. Je nachdem, wie schnell die gewachsen sind und so weiter und wie viel es, die haben auch irgendwie so eine Art, wahrscheinlich gibt es irgendwie so Jahresringe oder irgendwie sowas, wie bei Bäumen. Also jedenfalls kannst du die Details, da müsste man jetzt irgendwie die Speleologen oder fragen, wie die Höhlenforscher heißen. Also auf jeden Fall konnten diese Wissenschaftler herausfinden, wie sich der asiatische Monsun in den letzten 640.000 Jahren verändert hat. Ja, und haben dabei herausgefunden, dass in dieser Zeit ungefähr alle 100.000 Jahre eine größere Kaltzeit aufgetreten ist. Das wusste man schon vorher, dass du irgendwie im letzten knapp irgendwie 800.000 Jahre, alle 100.000 Jahre eine Kaltzeit hast. Aha. Die Frage war, wie das, warum das ist und was die Ursache ist und warum es damit aufgehört hat. Bis jetzt, und das ist auch das, was ich meistens immer erzählt habe, was auch nicht falsch ist, dass halt das aufgrund von der Bewegung von der Erde stattfindet. Also die Erdbahn ändert sich durch die Störungen der anderen Himmelskörper. Die Ausrichtung der Erdachse ändert sich. Das heißt, mal ist sie näher an der Sonne, mal weiter weg, mal ist sie mit die eine Seite mehr hingerichtet. Also das sind diese Milankovitch-Zyklen, über die ich ja schon oft genug gesprochen habe. Und das hat man eben bis jetzt irgendwie als Ursache erklärt. Und im Wesentlichen, ich meine, obwohl das hier in dieser Pressemitteilung und dem Interview als jetzt von den Wissenschaftlern als falsche Fährte der Natur bezeichnet wird, ist im Wesentlichen immer noch richtig, nur haben die jetzt rausgefunden, dass eben jetzt für diese spezielle Dynamik, ja, also diese 100.000-jährigen Kaltzeiten, die es gibt, dass da jetzt tatsächlich, dass es wirklich hauptsächlich jetzt nicht mit der Änderung der Erdbahn zusammenhängt, sondern eben mit der Veränderung der Erdachse. Ja. Die Erdachse ist um 23,5 Grad aus der Senkrechten geneigt.
Ja.
Und das und bleibt und steht aber auch nicht still, sondern wie so ein Kreisel dreht sich im Kreis. Diese berühmte,
ist das die Präzession? Nicht?
Genau, die ist das. Die hat schon irgendwie Hipparch irgendwann x vor Christus irgendwann mal festgestellt, dass das schon stattfindet. Isaac Newton war der Erste, der dann erklären konnte, warum die Präzession stattfindet, weil halt die Erde am Äquator ein bisschen dicker ist und der Mond da dran zieht und deswegen halt diese Schwankung zustande kommt. Aha. Und je nachdem, wie jetzt die Erdachse ausgerichtet ist, im Verhältnis zu der Art und Weise, wie die Erde zur Sonne steht, kriegst du halt irgendwie mal mehr oder weniger Sonnenstrahlen auf die Erde.
Jo.
Und die haben jetzt gezeigt, dass, wie gesagt, auch da kann ich die Details wieder nicht lesen, weil das nicht frei publiziert ist, aber die sind anscheinend zu dem Schluss gekommen, dass diese Präzisionszyklen mit dem, das heißt da eben, dass die halt dann das Ende der Kaltzeiten herbeigeführt hat, weil dann halt irgendwie mehr Sonne auf die Erde fallen konnte, wenn die Präzision sich weit genug geändert hat und dann ist es wieder warm geworden. Und das haben sie eben herausgefunden, indem sie diese Tropfsteinschichten durchsucht haben. Sie haben eben mit Uran-Thorium-Datierung die Schichten in den Tropfsteinen datiert und Sauerstoff-Isotope untersucht und da dann eben die Stärke des Monsuns, also das ableiten können und aus der Stärke des Monsuns dann eben das Klima zurückrechnen können.
Ja.
Und das war eben die Art und Weise, wie sie dann halt dann wieder.
Das hat dann korreliert mit der Erdachse.
Genau, also sie haben aus der Stärke des Monsuns konnten sie wieder haben sie damit mit der Sonnenstrahlungseinfallsmenge, Insolation, wie übersetzt man das? Oder ist das hier ein deutsches Wort?
Insolation. Keine Ahnung.
wie auch immer. Wir haben das einfach korreliert mit der Menge an Sonnenstrahlen, die da auf die Erde fällt, durch die unterschiedliche Präzisionen haben gesehen, dass das eben korreliert und sagen jetzt, dass eben die Stärke des Monsuns von der Präzision der Erdachse abhängt. Alles aus Tropfsteinen.
Der ITER wird teurer. Ja. Der ITER ist unser internationaler Fusionsreaktor, der in Südfrankreich gebaut wird. Geplante Kosten bisher 15 Milliarden Euro. In diversen Hintergrundgesprächen mit Menschen, die sich damit auskennen, die ich notwendigerweise geführt habe, weil ich mich mit Grundlagenforschern recht häufig unterhalte, ist mir völlig klar, dass die 15 Milliarden Euro absolut nicht haltbar waren. Also diese 15 Milliarden Euro, die der ITER kostet oder kosten soll, sind ein politischer Preis gewesen, weil ich glaube sogar unter anderem die Bundesregierung gesagt hat, wenn es mehr als 15 Milliarden kostet, steigen wir aus. Darum haben dann die Bauer, Betreiber, was auch immer gesagt, ja nee, 15 Milliarden kostet der ITER und dann ist er fertig. Ich weiß gar nicht mehr, für wann der geplant war. Das ist
wie so ein windiger Gebrauchtwagenhändler. Da sagst du mir, wie viel wollen sie denn ausgeben? Ja, 7.000 Euro. Er kostet 7.000, zum Glück.
Ja. Genau, Schwein gehabt. Und genau das ist das. Ne? Also der ITER hat einige Probleme. Also der ITER wird nicht den besten Brennstoff benutzen, den man für so ein Fusionsgerät benutzen kann, sondern der ITER wird, weil da so viele Länder dran beteiligt sind, den Brennstoff benutzen, den jedes Land selbstständig in der Lage ist herzustellen.
Das ist Kohle.
Genau. Nee, das ist irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja mehrere, ich hab's wirklich nicht im Kopf, was man halt so alles initiieren kann. Aber das ist das erste Problem beim ITER. Also das wird nicht die bestmögliche Maschine, sondern es wird eine Kompromissmaschine werden aus allen beteiligten Ländern. Das heißt, das technologisch, was bei so einem Projekt schon ein alberner Begriff ist, das technologisch rückständigste Land, das daran beteiligt ist, definiert, wie das Ding funktionieren wird. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist halt, es ist teuer. Ein Fusionsgerät zu bauen ist teuer. In Greifswald, der Wendelstein, der hat auch 1 Milliarde mehr gekostet, als ursprünglich mal projektiert war. Was ich persönlich aber nicht schlimm finde, weil das ist eine so Cutting-Edge-Technologie, da muss man halt Geld reinschmeißen, immer weiter. Ist mir scheißegal, wir schmeißen auf Banken Geld und das ist keine Cutting-Edge-Technologie, sondern Aschars. Ja?
Genau.
Das ist irgendwie so. Also der ITER wird teurer, ungefähr 4 Milliarden Euro, haben sie jetzt gesagt. Bis 2025 soll er fertig sein. Fertig im Sinne von, wir können mal einen Testlauf machen. Da bin ich dann noch gespannt, ob das klappt. Keine Ahnung. Aber er wird halt teurer. Wir sind jetzt dann bei 19 Milliarden Euro. Am Ende wird er dann wahrscheinlich 30, 40 Milliarden kosten. Aber scheiß da drauf.
Ja, das wir haben es ja, doch.
Deutsche Bank hat es ja auch.
Ja, und vor allem ist es auch jetzt nicht so dramatisch viel. Ich meine, natürlich ist es dramatisch viel, aber verglichen mit anderen ist es jetzt nicht.
Vor allem, wenn das Ding wirklich funktioniert.
Ja.
Und der Wendelstein zum Beispiel, der hat ja funktioniert. Also wenn der ITER tatsächlich funktioniert und wir dann in der Lage sind, daraus dann irgendwann wirklich Leistungskraftwerke abzuleiten oder wie man die nennt, oder Arbeitskraftwerke, egal, dann ist das halt kein Geld mehr.
Ja.
Ja. Das war meine letzte Meldung.
Ja, also ich hätte jetzt hier noch die Geschichte mit dem Märchen.
Ja.
Kennst du eine Elisabeth Schellenberg?
Den Namen habe ich schon mal gehört, aber das muss nichts heißen. Das kann auch in einem anderen Kontext gewesen sein.
Also vielleicht bist du irgendwie Experte für Märchen. Ansonsten weiß ich nicht, ob man den Namen so mal hört. Diese Elisabeth Schellenberg ist 1814 in Kassel verstorben. Nee, in Marburg gestorben.
Aha.
Im Siechenhaus St. Joost.
Genau, Siechenhaus ist auch so ein geiles Wort. Ja.
Jedenfalls, die wurde jetzt von einem Forscher der Universität Kassel identifiziert als diejenige, die den Gebrüdern Grimm Aschenputtel erzählt hat.
Ach!
Ja. Das ist die Quelle, wo dieses Märchen, also nicht, die hat sich das nicht ausgedacht, das Märchen.
Ja,
das gibt schon länger, dieses gibt es, glaube ich, irgendwie, kannst du irgendwie nach China und nach Indien irgendwie zurückverfolgen, dieses die Grundelemente.
Aber die war tatsächlich diejenige, die den Grimms von diesem Märchen berichtet hat.
Auch das Märchen erzählt. Also das war halt irgendwie, also Grimm steht in dem Artikel, also Wilhelm Grimm wollte, die war damals 1810, war die schon 64 Jahre alt und die war anscheinend einer von dem, man wusste, die kennt halt viele alte Geschichten, alte Märchen und die haben die ja gesammelt, die Grimms.
Ja.
Und die wollte halt, also der wollte halt, dass die ihm Märchen erzählt. Sie wollte ihm aber keine Märchen erzählen.
Ja.
Und dann hat er irgendwie, steht hier erst durch einen Trick, er schickt eine Frau und deren Kinder zu Schellenberg, rückte sie ihre Märchen heraus. Also wie der jetzt im Detail funktioniert, der Trick, weiß ich nicht. Entweder sind die Kinder der Frau so auf die Nerven gegangen.
Dass er oder erzählt. Genau, wir kommen jetzt zum Tag.
Ja. Na, okay, auf jeden Fall hat er es dann irgendwie geschafft, dass die ihm Aschenputtel erzählt hat und auch das Märchen der goldene Vogel, das ich jetzt irgendwie nicht kannte und ich habe bei Wikipedia nachgeschaut, kannte dann immer noch nicht, irgendwas über über komische Königskinder, die irgendwie einen goldenen Vogel suchen und einen Fuchs, der irgendwie komische Ratschläge gibt. Also ja, so Märchen halt. Und jedenfalls was dann auch noch ganz interessant ist, ist, dass eben nicht nur jetzt irgendwie geklärt werden konnte, dass es eben diese Frau ist, die das erzählt hat, sondern auch, dass dieses Märchen, so wie die Grimms aufgeschrieben haben, nicht exakt das Märchen sein kann, das die Frau erzählt, aber diese Schellenberg, die hat so, was man über deren Lebensumstände weiß, ist, dass die halt vermutlich keinen, die waren schon nicht unbedingt hochgebildet oder sowas, ja, sondern hat vermutlich keinen Zugang zu normalen, zu üblichen Literatur gehabt und auch nicht zu den diversen französischen Texten, die ja bei Aschenputtel auch eine große Rolle spielen. Das heißt, die Brüder Grimm haben dann vermutlich zu dieser Schellenbergschen Form des Märchens auch noch selbst eben französische Teile dazu getan und das Ganze gemischt, was anscheinend, ich weiß nicht, wie da die Grimm-Forschung dazu steht, aber zumindest laut diesem Artikel, war es in der Grimm-Forschung bis jetzt immer so, dass man dachte, dass die Brüder Grimm eben was die Weltliteratur oder die nicht-deutsche Literatur zu den Märchen zu sagen hat, meistens ignoriert hatten, dass sie sich nur auf das Deutsche konzentriert haben, was jetzt anscheinend nicht der Fall ist, weil zumindest bei dieser Aschenputtel-Geschichte eben die Quelle, Frau Schellenberg, nicht das alles liefern konnte, was in dem Buch drinsteht, weil sonst wären da halt diese ganzen französischen Teile nicht drin, die aber drin sind. Aha. Und mit dieser Sensation aus der Märchenforschung ist meine Wissenschaftsliste abgearbeitet.
Und damit endet auch diese Sendung. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.